Willkommen, schön, dass du da bist. Richtig cool. Ja, vielleicht könnt ihr ein bisschen leiser machen. Vielleicht kannst du mal deinen Nachbarn so ein High Five geben oder dich einmal nach hinten drehen, nach vorne drehen, sagen, schön, dass du da bist. Also wenn ihr euch traut, ne? Ich denke, ihr traut euch. Ja. Okay, also das ist ein Gottesdienst hier. Vielleicht denkst du, warum weinen Leute? Warum freuen sich Leute? Warum heben Leute ihre Hände? Es ist einfach so, wenn Gott kommt, wenn der Heilige Geist kommt, dann ist es so, dass wir auch darauf reagieren. Wir dürfen darauf reagieren. Und weißt du, wer sich am meisten freut, dass du heute hier bist? Nicht ich, nicht Rosi oder nicht Johanna, die so richtig cool und auch Precious und Jason, die Lobpreis so cool gemacht haben, sondern Jesus freut sich am allermeisten, dass du heute Morgen hier bist. Jesus freut sich, dass du hier bist. Und der Heilige Geist ist hier. Also Jesus, um das mal zu erklären, Jesus ist beim Vater im Himmel, zur Rechten des Vaters, aber der Heilige Geist ist auf dieser Erde. Die Bibel sagt, er wohnt in jedem Gläubigen. Er wohnt in dir, wenn du ein Kind Gottes bist. Er ist hier. Und Gott möchte dir heute Morgen begegnen. Und du brauchst gar keine Angst haben. Ja, weil er begegnet immer so, er kommt so zu dir, wie du ihn verstehst, wie du ihn brauchst. Ja, Gott ist einfach größer und Gott sieht genau, wie es dir geht. Er weiß genau, in welchem Desaster du drinne steckst oder in welcher Freude du dich gerade befindest oder was du gerade erlebst. Er ist hier, um dir zu begegnen. Und ich möchte dir heute Morgen Mut machen, dass du heute Morgen eine Begegnung mit Jesus hast. Dass du wirklich sagst, Herr, ich möchte einen Schritt weiter auf dich zukommen. Ich möchte dich erleben, ich möchte dich erfahren. Ich möchte, dass du in mein Leben eingreifst. Und Gott ist nicht so ein Automat, sondern er ist ein persönlicher Gott. So wie du einen guten Freund hast, einen besten Freund, eine beste Freundin hast oder eine Frau oder einen Mann oder eine Mama oder einen Papa oder einen Enkel oder ein Kind, wie auch immer, so möchte er Beziehung haben mit dir. Ja, und Gott hat keine Angst vor dir. Und deswegen brauchst du auch keine Angst vor ihm haben. Okay, das ist ganz wichtig. Und ja, ich sehne mich so sehr nach Gottes Gegenwart. Ich sehne, dass Gott mehr in mein Leben hineinkommt. Weil er ist der Einzige, der neues Leben schaffen kann. Er ist der Einzige, der unser Leben neu in die Hand nehmen kann. Ohne ihn sind wir eigentlich verloren. Wir sind ohne ihn verloren, sagt die Bibel. Und ich wünsche mir mehr von seiner Gegenwart, seiner Kraft, seiner Nähe. Nicht irgendwie als so was Obströses, Komisches, sondern was ganz real ist, richtig real. Als ich am Freitag den Anruf bekommen habe, ich darf jetzt keinen Namen sagen, bin ich fast umgekippt, ey. Der Anwalt rief mich an und sagte, ja, die Tochter kommt nach Deutschland, sie darf nach Deutschland kommen, dieses 7-jährige oder 8-jährige Mädchen. Als die Mama das erzählt hat, diese Trennung war, auf der Flucht, musst du dir vorstellen, das älteste Mädchen kommt mit, die jüngere Tochter wird zurückgelassen, wird während der Flucht, geht sie verloren quasi und ist jetzt irgendwo in einem fremden Land alleine. Okay, wird da gut behütet von einer anderen Familie aufgenommen im Moment. Aber als er sagte, Herr Stöver, dass die Tochter darf nach Deutschland kommen. Ich sagte, was, wie? Ich habe gesagt, Halleluja. Und er so, ja, also dieser Anwalt ist kein Christ, ne? Er ist Moslem, aber er ist ein ganz toller Anwalt, echt ein Hammer-Typ ist der, also ich, wie gesagt, ich darf keinen Namen sagen, aber richtig cool. Und ich habe gesagt, das kann doch gar nicht sein, wie kann das passieren? Und er sagte, ja, normalerweise dauert das 2 bis 6 Jahre, bis sowas passiert, aber ich habe mich so ins Zeug gelegt, nach einem halben Jahr ungefähr ist es soweit. Ich glaube, im Dezember hatte sie die Anerkennung bekommen, dass sie hier bleiben darf in Deutschland. Dublin-Verfahren war durch. Und jetzt ein halbes Jahr später darf die Tochter nach Deutschland kommen. Und die Mama bekommt einen blauen Pass irgendwie. Mit diesem blauen Pass kann sie dann dahin reisen. Und über die AWO irgendwie läuft das dann zur Familienzusammenführung. Voll krass, total heftig. Und das ist genial. Das ist so, das ist real God. Deswegen erwarte heute Morgen, dass Gott auch heute Morgen wirklich in dein Leben eingreift. Ja? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht bist du krank, vielleicht hast du finanzielle Nöte, vielleicht weißt du nicht, wie es weitergeht, vielleicht sagst du, ich muss umziehen, meine Eltern sind schon ganz alt, müssen jetzt umziehen, mein Papa zieht das erste Mal in seinem Leben mit über 80 Jahren jetzt, er zieht jetzt aus seinem Haus, in dem er geboren ist, aus und zieht jetzt um mit über 80 Jahren. Ich denke gerade so an Ilsa, die zieht jetzt auch weiter. Also ich möchte dir sagen, Gott ist mit dir, Gott ist bei dir, hab keine Angst. Und okay, müssen wir da in das Wort Gottes, nee, nicht müssen, wir wollen da reingehen. Ich möchte euch nur sagen, ich habe festgestellt, je entspannter ich bin, je ruhiger ich bin, desto eher kann Gott mir begegnen. Ja, Gott kann dir auch in deinem lauten Getöse, in deinem Stress, wenn alles drunter und drüber geht, kann er dir begegnen. Manchmal sagst du vielleicht, Gott, wo bist du? Warum bist du mir nicht begegnet? Aber es ist einfacher, Gott oder frei zu werden, heil zu werden, gesund zu werden, wenn wir entspannt sind. Ja? Und letzte Woche hatten wir eine coole Andacht hier drüben. Pastor Burkhard Ahlers liest ein Buch seit Monaten. Ich fand das total cool. Es heißt, das Ende der Rastlosigkeit. Mach Schluss mit allem, was dich hetzt und komm bei Gott an, von John Mark Comer. Er liest das, er hat davon berichtet, er ist total begeistert davon und er erzählte dann, das fand ich total stark, in diesem Buch beschreibt der Autor die Sieben-Tags-Adventisten, also es ist nur eine religiöse Gruppierung, ich brauche jetzt nicht erklären, wer das ist, und die halten einfach den Schabbat ein. Die halten diesen Ruhetag ein von Freitagabend, Sonnenuntergang bis Samstagabend bis zum Einbruch der Dunkelheit, halten die jede Woche diesen Schabbat ein. So wie wir den Sonntag feiern und am Sonntag eigentlich, ja, was das eigentlich, am Sonntag unser Schabbat, unser Ruhetag ist. Und dieser Autor hat geschrieben, die haben festgestellt, dass diese Sieben-Tag-Adventisten und Menschen, die das einhalten, also müsste man noch alle Juden mal fragen, alle die messianischen Juden und auch alle, die nicht Juden sind, die das einhalten, die haben festgestellt, dass diese Leute 10 Jahre länger leben. 10 Jahre länger. 52 Tage im Jahr hatten sie diesen Ruhetag ein. Ich habe ausgerechnet mal 70 Jahre Lebenszeit geteilt durch das, dann kommst du auf 9,97 Jahre. Das heißt, Gott gibt dir die Zeit, die du ihm gibst, gibt er dir obendrauf, wenn du 70 Jahre alt wirst. Also bei der Rechnung stimmt das natürlich dann nur, ne? Aber es passt. So ist Gott. Und dann habe ich geguckt, 2007, Arbeitsgericht Nürnberg. Kannst du nachlesen, Aktenzeichen 7, CA 80, 56 und so weiter. Da waren zwei Kesselschweißer. Und der Arbeitgeber hat gesagt, ihr müsst arbeiten, auch am Samstag. Und haben gesagt, machen wir nicht. Und dann hat der Arbeitgeber sie rausgeworfen, sie haben geklagt, sind vor Gericht gegangen. Und das Gericht hat gesagt, okay, wir prüfen den Fall. Und dann heißt es, wie ging das Ganze aus? Der Arbeitgeber, lese ich mal vor, legte zwar gegen das Urteil Berufung ein, war aber bereit, die beiden Kesselschweißer bis zum endgültigen Urteil weiter in der Firma zu beschäftigen. Ne? Und dann heißt es, 2 Tage vor Weihnachten bot der Arbeitgeber den beiden Adventisten einen geänderten Arbeitsvertrag an. Also das Urteil war noch gar nicht gesprochen. Und dann hieß es, danach brauchten sie am Freitagabend und am Samstag nicht mehr zu arbeiten. Wenn Gott für dich kämpft, wenn du dich auf sein Wort stellst, wenn du sagst, ich bin dem Wort gehorsam, dem Wort Gottes gehorsam, stellt Gott sich zu dir und segnet dich. Und total krass einfach, wie Gott das macht. Und ja, ihr kennt die 10 Gebote. Wisst ihr, wie das 3. Gebot lautet? Wer weiß es? Das 3. Gebot. Genau, du sollst den Tag des Herrn heiligen. Du sollst den Schabbat heiligen. Wir hören heute einiges über den Schabbat. Und zwar hat Mose damals den Israeliten die 10 Gebote gegeben. Und das 3. Gebot lautet, wir lesen es in 2. Mose 20, Abvers 8. Da heißt es, denke an den Schabbat als einen Tag, der mir allein geweiht ist. 6 Tage sollst du deine Arbeit verrichten, aber der 7. Tag, dieser Ruhetag, gehört mir, dem Herrn, deinem Gott. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten. Weder du noch deine Kinder, weder dein Knecht noch deine Magd, noch deine Tiere, noch Fremde und so weiter. Denn in 6 Tagen habe ich, der Herr, den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen, alles, was lebt. Am 7. Tag ruhte ich, sagt Gott. Und darum habe ich den Schabbat, diesen Ruhetag, für heilig erklärt. Wir wollen jetzt nicht darüber diskutieren, Samstag, und wir sind ja in Europa mit Sonntag. Okay, das ist ein anderes Thema, nicht heute. Danach kommt gleich das 4. Gebot. Das 4. Gebot lautet wie? Genau, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Da habe ich gedacht, das passt heute zum Muttertag irgendwie. Ne? Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Was bedeutet das? Genau, richtig. Das ist das 1. Gebot in Verheißung. Es heißt im 2. Mose 20, 12, ehre deinen Vater und deine Mutter. Dann wirst du lange leben in dem Land, das ich, der Herr, dein Gott, dir gegeben habe. Ja, da lebst du lange, wenn du deine Vater und deine Mutter ehrst, wenn du dich für sie einsetzt, für sie betest, wenn du sie ehrst, nicht schlecht über sie redest, sie auch im Alter, egal wann, akzeptierst und respektierst. Egal, was da gelaufen ist. Klar, sollen wir vergeben. Wir sollen Vater und Mutter ehren. Und deswegen sage ich dir, kümmere dich um deine Mama, um deinen Papa. Mach es besonders heute. Ihr jungen Männer, ihr älteren Männer, kümmert euch um eure Frauen. Ihr Söhne, ihr Töchter, kümmert euch um eure Mom, eurem Dad, vor allem um eure Mama, weil ich glaube, die Mütter, besonders die jungen Mamis, die Alleinerziehenden vor allen Dingen, haben besonders viel Stress das ganze Jahr über. Und dann haben wir einmal im Jahr diesen Muttertag oder diesen Vatertag. Aber ich sehe immer die Mütter, also Hut ab, ich kenne jemanden hier, der ist alleinerziehender Vater, der Heiko. Ich glaube, wir können uns nicht vorstellen, was es bedeutet, auch alleinerziehend zu sein. Und deswegen ehrt eure Mamas, ehrt eure Mütter, ehrt oder kümmert euch um eure Frauen und auch ihr Kinder, ehrt eure Väter und eure Mütter. Das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Okay, wir sind beim Thema Schabbat. Wir wollen zur Ruhe kommen. Oder was heißt zur Ruhe kommen? Ich glaube, dass Gott diesen Tag gegeben hat, um dass du ihm begegnest. Da kommen wir nämlich heute jetzt zu. Gott hat diesen Tag geschaffen, damit du auftanken kannst. Dieser Tag gehört Gott und ich habe diesen Tag oft nicht gehalten. Ich habe eigentlich einen freien Tag in der Woche, weil ich ja sonntags meistens arbeite oder jetzt hier bin oder sonst wo bin. Aber ich habe das oft nicht geschafft. Und ein Coach zu mir, ein anderer Pastor, hat gesagt, Andreas, du musst diesen Ruhetag nehmen. Wenn du ihn nicht nimmst, brennst du aus, du gehst auf den Zahnfleisch, du gehst kaputt. Und wenn ich diesen Tag nicht nehme zur Ehre Gottes, passiert genau das. Und Gott möchte nicht, dass du ausbrennst, dass du kaputt gehst, sondern er möchte, dass du zur Ruhe kommst. Und die Gesellschaft heute ist leider so, dass wir immer am Arbeiten sind. 24/7. Okay, ich muss mal meinen Telekom anrufen. Oh, ich muss noch schnell einen Vertrag abschließen. Oh, heute gibt es noch was bei Black Friday. Jetzt will ich es bestellen. Rufst du da an? Sind da Leute in der Hotline? Ja, die arbeiten am Sonntagabend um 21 Uhr. Ja, weil wir das so wollen. Ich war letztens in Bayern. Da machen die Geschäfte um 20 Uhr zu. Da gehst du zur Rewe. Rewe ist geschlossen um 20 Uhr. Denkst du, oh. Ja, die achten auf ihre Mitarbeiter, auf ihre Leute, die dort arbeiten. Oder andere Geschäfte. Total krass. Finde ich gut, ja. Und dieser Schabbat, dieser Ruhetag ist für den Menschen da, damit du zur Ehre Gottes tiefer in das hineinkommst, was Gott für dein Leben hat, nämlich Heilung und Wiederherstellung. Es ist ein Gebot verpflichtend, es ist ein Tag, der Gott gehört. Der gehört nicht mir, nicht dir und auch nicht deinem Arbeitgeber, sondern dieser Tag gehört Gott. Und der Mensch ist nicht für diesen Ruhetag geschaffen, diesen Sonntag, damit wir Regeln und Gesetze und Pflichten erfüllen. Und das ist leider so, dass wir dann hierher kommen. Ich denke gerade so an Johanna und an Janik. Die kommen dann hierher mit ihren Kindern, sind wahrscheinlich gestresst. Kinder sind klein, weinen, müssen gefüttert werden, gewickelt werden. Dann haben sie hier Programm. Und dann kann es ganz schnell passieren, dass du nicht in so einer Ruhe bist. Aber wir müssen verstehen, dass dieser Tag nicht dafür geschaffen ist, dass wir Pflichten einhalten, dass wir religiös sind, sondern dass wir Gott begegnen. Dass wir sagen, Gott, auch wenn es mal nicht so gut läuft, danke, dass deine Gnade da ist. Danke, Papa, dass du mir hilfst, Herr. Und dass wir den anderen auch sehen, dass wir dann diejenigen, die gestresst sind, sehen und sagen, hey, komm mal her. Ich glaube, du brauchst Hilfe. Ich glaube, du brauchst Ruhe. Ich helfe dir. Lass uns gemeinsam schauen, wie wir weitergehen. Dieser Schabbat, dieser Ruhetag ist heute, oder heute ist ein Tag, wo wir Gott begegnen, Sonntag. Und Jesus spricht darüber. Er sagt in Markus 2, 27, der Schabbat wurde doch für den Menschen geschaffen und nicht der Mensch für den Schabbat. Ja, dieser Ruhetag wurde für den Menschen geschaffen. Und dann sagt Jesus, deshalb ist der Menschensohn auch Herr über den Schabbat und kann somit entscheiden, was am Schabbat erlaubt ist. Vorweg, die Jünger haben Hunger, sie gehen durchs Ehrenfeld am Schabbat, am Ruhetag, reißen die Ehren ab, fangen an, die zu essen. Ne? Also plündern das Getreidefeld, die Pharisäer, Schriftgelehrten sehen das und sagen, hey, am Schabbat darfst du nicht arbeiten, das ist verboten. Und sie haben ja Hunger. Und sie sagen, ihr habt das Gesetz übertreten. Und Jesus sagt, hey, denk doch mal daran, als David und seine Gang, seine Kumpels hungrig waren, sind sie auch in den Tempel gegangen, haben die Schaubrote geholt, da haben die gegessen am Schabbat. Und Jesus sagt, der Menschensohn ist der Herr über den Schabbat, weil dieser Ruhetag, ja, wurde für den Menschen geschaffen. Und nicht der Mensch, um diesen Schabbat durch Pflichten, Regeln und was auch immer einzuhalten. Und dann lesen wir weiter. Markus Kapitel 3. Es ist gleich danach. Da heißt es, als Jesus wieder einmal in die Synagoge ging. Ja, könnt ihr vielleicht weiterschalten. Geht das nicht? Okay. Markus 3. Als Jesus wieder einmal in die Synagoge ging, war dort ein Mann mit einer verkrüppelten Hand. Die Gegner von Jesus beobachteten aufmerksam, wie er sich verhalten würde. Sollte Jesus es nämlich wagen, den Kranken am Schabbat zu heilen, so könnten sie Anklage gegen ihn erheben. Was macht Jesus? Er ruft diesem verkrüppelten Mann zu. Er sagt, steh auf, stell dich in die Mitte, damit dich alle sehen können. Dann fragte er seine Gegner. Die Gegner waren damals die Schriftgelehrten, die Pharisäer. Und Jesus sagt, soll man am Schabbat Gutes tun oder Böses? Soll man das Leben eines Menschen retten oder soll man es zugrunde gehen lassen? Doch er bekam keine Antwort. Zornig und zugleich traurig über ihre Hartherzigkeit sah Jesus einen nach dem anderen an. Und zu dem Mann aber sagte er, streck deine Hand aus. Und er streckte sie aus und die Hand war gesund. Der Mann wurde geheilt. Da verließen die Pharisäer die Synagoge und trafen sich mit den Anhängern von König Herodes. Sie fassten miteinander den Beschluss, Jesus zu töten. Jesus möchte dir heute begegnen. Jesus ist so ganz anders. Er ist heute, durch den Heiligen Geist ist er hier, voller Liebe, voller Barmherzigkeit, Geduld. Und Jesus sieht an diesem Tag in der Synagoge diesen Mann mit der verkrüppelten, verdorrten Hand. Und Jesus sieht auch dich heute Morgen, der du hier sitzt. Er sieht dich heute Morgen mit deinem Leiden, vielleicht mit deiner Krankheit, mit deiner Diagnose, mit deiner Sucht, mit deinen Ketten, mit denen deine Ketten, die du unsichtbar trägst, deine Gebundenheit. Und so wie Jesus diesem Mann begegnet in der Synagoge, an einem Schabbat, möchte er dir heute Morgen begegnen. Er möchte dich heilen und befreien. Er möchte etwas Neues in deinem Leben tun. Und die Frage ist, ob wir bereit sind. Bereit bedeutet eigentlich, dass du ihn verstehst, dass du hörst, wie er dir begegnen möchte, dich rufen möchte. Wie er in dein Leben hineinsprechen möchte. Und du brauchst überhaupt keine Angst haben, so wie ich es am Anfang sagte. Wenn Jesus kommt, macht er alles wieder gut, alles wieder neu. Wenn er kommt, wird alles nicht nur besser, sondern perfekt. Wenn er dich ruft, wenn das Wort Gottes dich ruft, hey, dann brauchst du keine Angst haben. Dann hab Vertrauen. Weil das Einzige, was er möchte, ist, dass du ihm vertraust, dass du Glauben hast. Wir sehen immer wieder in der Bibel, dass Leute, wenn sie mit auch dem klitzekleinsten Glauben, Jesus sagt, euer Glaube braucht nur so groß sein wie ein Senfkorn, wenn sie mit Glauben kommen, dass sie ein Wunder erleben, dass sie geheilt werden, dass sie befreit werden. Jesus sagt, euer Glaube, ja, euer Vertrauen, wenn es so groß ist wie ein Senfkorn, dann reicht es aus. Und dann erleben wir die blutflüssige Frau. Sie sagt, wenn ich nur den Saum seines Gewandes, wenn ich nur diese Ecke, diese Quaste, dieses Dings berühre, werde ich geheilt. Und Jesus geht durch die Menge und er kriegt das gar nicht mit. Und sie berührt es und sie wird augenblicklich geheilt. Und er sagt, hey, wer hat mich berührt? Von mir ist Kraft ausgegangen. Und Simon sagt, hier sind tausende von Leuten, die haben dich alle berührt. Was sagst du, wer dich berührt hat? Aber diese Frau hatte Jesus im Glauben berührt. Das heißt, wenn du heute Morgen hier bist, mein Wunsch ist es so heute Morgen, dass du nicht nur eine Predigt hörst, sondern dass du sagst, so wenn du die Augen vielleicht schließt auch, du sagst, Herr, ich brauche dich da jetzt. Ich brauche dich jetzt gerade in dieser Sache in meinem Leben. Ich brauche dich heute. Nicht als Automat, sondern ich will da weiterkommen. Ich weiß nicht, wie ich da weiterkomme, aber ich brauche dich. Dass du im Glauben Jesus so ergreifen kannst. Er ist es, der dir begegnen möchte. Aber es geschieht durch Glauben. Es geschieht dadurch, dass du klitzeklein und wenn es auch nur ein Minischritt ist, tust. Jesus enttäuscht dich niemals. Er enttäuscht dich niemals. Das ist jetzt nicht nur so ein Spruch von mir, sondern es ist die Wahrheit. Ich weiß, ich bin oft schon wütend gewesen über mich selber. Und ich war manchmal auch von Gott enttäuscht. Ich habe gesagt, Gott, warum hast du mir jetzt nicht geholfen? Gott, wo bist du denn da gewesen in dem Moment? Warum hilfst du dieser Person jetzt nicht? Und ich war enttäuscht. von Gott, weil ich es nicht verstanden habe, wie er ist. Ich hatte Schmerzen und habe nicht verstanden, warum Gott mich jetzt nicht heilt oder warum er nicht die Person heilt, die so krank ist und Schmerzen hat. Und ich war sauer, enttäuscht. Aber ich habe gemerkt, dass nicht Gott der Verursacher ist. Ich habe gemerkt, dass ich nicht sauer auf ihn sein darf, muss, sondern Gott macht keine Menschen krank. Und Gott macht auch das Leben nicht kaputt, sondern es gibt jemanden, der das Leben zerstört. Und das ist jemand, der hinter dem Ganzen steht. Es gibt jemanden, der dein Leben kaputt machen möchte. Und solange du aus diesem alten Leben nicht rauskommst, ist dieser Typ da und zerstört dein Leben weiterhin. Gott hat nicht die Schuld, aber er nimmt deine Schuld. Jesus hat deine Schuld, meine Schuld am Kreuz auf sich genommen. Er hat diese Ketten zerbrochen. Er hat durch sein Blut bezahlt. Und so habe ich oft dann geredet und manchmal mich geärgert und geschimpft sogar. Ich habe mich geärgert. Gesagt, Herr, anschließend habe ich Buße und gesagt, Herr, es tut mir so leid. Und ich war sauer auf Gott, weil ich nicht verstanden habe. Und ich merkte, der Papa im Himmel ist ganz anders. Er ist nicht mein Feind. Er ist nicht irgendwie ein Papa, der mich nicht sieht und mir nicht helfen will, sondern er sieht mich. Und es sind die Lügen des Teufels. Es sind meine eigenen Lügen. Es sind Lügen von Menschen, die sagen, ja, wo ist denn dein Gott? Ja, du betest ja, Gott hat ja gar nicht geholfen. Wo ist er denn, dein Gott? Es ist nicht der Vater. Und die Hand dieses Mannes war gelähmt, sie war verkrüppelt. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine verkrüppelte Hand gesehen hast. Ich habe mir gestern mal so Bilder angeschaut. Vielleicht war die so oder so oder war die so. Ich weiß es nicht. Sie war verkrüppelt, die Hand von diesem Mann. Und dieser Mann hatte keine Chance. Er lief den ganzen Tag so durch die Gegend und konnte nicht arbeiten. Es gab keine Krankenkasse. Es gab kein Krankenhaus in dem Sinne. Es gab keine Chirurgen, die ihm helfen konnten. Es gab keine modernen Chirurgen, so wie heute, wo du in eine Klinik gehst und dann machen sie dir den Arm auf und fangen an, die Sehnen zu verlängern, zu verkürzen und irgendwann kannst du den Arm wieder bewegen oder kriegst eine Prothese oder sowas wie so ein Terminator, so eine Terminator-Hand. Gab es nicht. Es gibt auch heute viele, viele Chirurgen, aber das Problem ist, die Ärzte sagen dir oft nicht die Wahrheit. Die schicken dir dann auch nach Hause und sagen, hier, Herr Stöver, nehmen Sie mal die Medikamente. Und dann wird es schon besser werden, weil die Ärzte auch keine Hoffnung haben, manchmal, weil sie auch nicht weiter wissen. Aber es gibt einen Arzt, es gibt einen einzigen, der wirklich errettet, heilt und befreit. Es gibt einen einzigen, der das völlig neu machen kann. Es gibt einen einzigen, der Menschen, die todkrank sind, gesund macht. Es gibt einen einzigen, der sogar Tote auferweckt. Und wenn ich es nicht schon mit eigenen Augen erlebt hätte, in der Mongolei oder sonst wo, ich will das auch in Deutschland erleben. Dann würde ich auch sagen, ja, okay, nette Story, Andreas, aber ich weiß, dass Jesus heute noch heilt. Und die Ärzte sind manchmal am Ende. Aber er will ein Wunder tun. Deswegen sage ich dir, vertraue Jesus. Und dieser Mann, er war ein Außenseiter. Er war ein kranker Mann. Er hat gebettelt wahrscheinlich, weil er nicht arbeiten konnte. Wir wissen es nicht genau. Er schämte sich. Er war ganz unten an der Kette im Dorf, in der Stadt. Und die Leute haben ihn verächtlich angeschaut, haben gesagt, was ist das für ein Typ, ein Krüppel? Du bist ein Außenseiter. Manchmal war es sogar so früher oder auch heute noch, dass Leute sagen, weil du krank bist, weil du das in deinem Leben hast, hast du wahrscheinlich Böses in deinem Leben getan. Wahrscheinlich ist Schuld in deinem Leben, Sünde. Deine Eltern haben wahrscheinlich gesündigt, dass du so krank bist. So haben die Leute damals geglaubt. Das heißt, Gott hat dich bestraft, dass du so eine verkrüppelte Hand hast. Was denkt ihr, wie dieser Mann gelitten hat? Und es gibt ja in der Bibel, im Neuen Testament, noch ganz viele andere Leute, die noch Schlimmeres erleben und durchleben. Aber Jesus ist ganz anders. Ja? Er sieht diesen Mann in der Synagoge ganz hinten in der Ecke. Er sieht auch dich, wo du in der Ecke stehst. Er sieht auch dich, wo du in deinem Leben in einer Dunkelheit dich befindest. Wo du sagst, ich komme da nicht raus, Andreas. Ich weiß gar nicht, wie ich weitergehen soll. Ich weiß gar nicht, wie ich das verstehen soll. Jesus sieht ihn hinten irgendwo in der Ecke, diesen Mann mit der verkrüppelten Hand. Und er sagt, komm heraus. Er ruft ihn raus. Er ruft ihn aus dem Abseits, aus dem Rand des Lebens direkt in die Mitte. Er sagt, komm nach vorne. Stell dich hier in die Mitte, sagt Jesus. Es sollen alle sehen, wie barmherzig und gut der Vater im Himmel ist. Es sollen alle sehen, wie gut Gott ist. Sondern alle erleben, was Gott gleich tun wird. Das sagt Jesus zwar nicht, Aber das lesen wir dann hier. Und Jesus, heißt es hier, Jesus rief dem Mann mit der verkrüppelten Hand zu: Steh auf und stell dich in die Mitte, damit dich alle sehen können. Steh auf und stell dich in die Mitte, damit dich alle sehen können. Und dann fragt Jesus seine Gegner: Soll man am Schabbat Gutes tun oder Böses? Soll man das Leben eines Menschen retten oder soll man ihn zugrunde gehen lassen? Doch Jesus bekam keine Antwort. Zornig und zugleich traurig über ihre Hartherzigkeit sah Jesus einen nach dem anderen an. Und dann sagt er zu diesem Mann: Streck deine Hand aus. Und er streckte sie aus und in dem Moment wurde er gesund. Was hat er also gemacht, der Mann? Er war nur gehorsam. Er hat gesagt, er sitzt da hinten in der Ecke, er schämt sich, er hat wahrscheinlich Angst. Und dann sagt Jesus: Hey du, komm mal nach vorne, stell dich in die Mitte und streck deine Hand aus. Und er macht es einfach. Und weil er Jesus gehorsam ist, wird er geheilt. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur gehorsam sein. Wir brauchen nur diesen Senfkorn, diesen kleinen Glauben haben, zu sagen: Gott, okay, das hast du mir gezeigt, du rufst mich. Ich will das. Jesus ist richtig zornig und traurig, heißt es hier. Nicht über den Mann, nicht über die Leute in der Synagoge, sondern über die Pharisäer und Schriftgelehrten. Weil sie hart sind, weil sie verblendet sind, weil sie unbarmherzig sind, weil sie religiös sind. Die schriftgelehrten Pharisäer, die interessierte dieser Mann nicht. Sie wollten nur darauf achten, dass die Gesetze und Regeln eingehalten werden, weil es ja in der Synagoge ist und weil es Schabbat ist. Und dann sind sie sogar so, dass sie beschließen, Jesus zu töten. Also auf einer Seite sagen sie: Jesus, du brichst das Gesetz. Und auf der anderen Seite planen sie einen Mord. Also was ist eigentlich schlimmer? Jesus, der nur Gutes tut, der Menschen befreit und heilt, und sie planen, wie sie ihn umbringen können. Also wer reibt sich am meisten die Hände? Wer steht hinter diesen Pharisäern und Schriftgelehrten? Es ist natürlich jemand, der dahinter ist. Ihr Herz war verfinstert. Satan selbst plante natürlich, Jesus zu beseitigen. Und Jesus rechnet ziemlich hart mit ihnen ab. Matthäus 23, 1 bis 33, kannst du es mal nachlesen. Ziemlich lang. Ich lese nur mal 4 Verse, Matthäus 23, ab Vers 30. Da sagt Jesus zu ihnen: Dazu behauptet ihr noch, wenn wir damals gelebt hätten, wir hätten die Propheten nicht umgebracht wie unsere Vorfahren. Das haben die Pharisäer damals gesagt in die Schriftgelehrten. Also Jesus, wir hätten das nicht getan. Und dann sagt Jesus: Damit gebt ihr also selbst zu, dass ihr die Nachkommen dieser Prophetenmörder seid. Wow. Ja, weiter so. So macht ihr das Maß eurer Väter nur voll. Und dann sagt er: Ihr Schlangenbrut, wie wollt ihr der Hölle entrinnen, zu der Gott euch verurteilen wird? Also diese Pharisäer und Schriftgelehrten, die so reagiert haben, waren auf dem besten Wege, nicht gerettet zu werden, nicht in den Himmel zu kommen. Gott wirkt. Gott heilt das Unheilbare. Er macht neue Körperglieder. Er macht sie wieder beweglich. Er schenkt neues Augenlicht. Er gibt neue Organe. Tote werden sogar lebendig. Dämonen fahren aus. Menschen mit Belastung werden frei. Und diese Typen, ja, Entschuldigung, diese Männer sehen ihn überhaupt nicht. Sehen überhaupt nicht, was Gott tut. Sie sehen nicht, dass es das im Alten Testament gar nicht gab so. Sie waren so verblendet und haben gar nicht verstanden, dass das Jesus ist, der Messias, der Sohn Gottes, der gerade vor ihnen steht. Ja? Vor lauter Vorschriften und Geboten haben sie nur ihren Schabbat gesehen, nicht den Menschen. Und sie warteten nur darauf, dass Jesus etwas Gutes tat, heilt, befreit und gesund macht. Am Schabbat darf man nicht arbeiten, Jesus. Da darf man niemanden heilen. Total krass, ne? Lukas 13, 10, eine Frau, 18 Jahre gekrümmt. Es heißt hier, am Schabbat lehrte Jesus in der Synagoge, Lukas 13, Vers 10. Auch an einem Schabbat in der Synagoge. Die Frau bricht das mit, dass er da ist, 18 Jahre krank, gekrümmt, so läuft sie durch die Gegend, 18 Jahre von einem bösen Geist beherrscht. Und Jesus sieht sie und was sagt er? Du bist von einem Leiden erlöst. Die Frau richtet sich auf. Und sie ist gesund, sie wird geheilt, ist befreit. Und der Synagogenvorsteher, was sagt er? Er ärgert sich. Er sagt, 6 Arbeitstage gibt es. An denen könnt ihr doch kommen und noch heilen lassen, aber doch nicht am Schabbat. Und Jesus ist ziemlich hart. Er sagt auch hier, ihr Heuchler, ihr bindet doch euren Ochsen oder Esel auch am Schabbat vom Futtertrog los und führt ihn zu Tränke. Wisst ihr, warum die Pharisäer so reagieren auch? Unter anderem die Schriftgelehrten, weil dieser Mann ja nicht lebensbedrohlich erkrankt ist. Sie sagen sich, er kann ja auch am nächsten Tag kommen und sich heilen lassen. Ja? Es ist ja kein Notfall. Aber Jesus sagt, er ist der Herr über dem Schabbat. Der Menschensohn ist der Herr über diesem Tag. Jesus ist größer. Und er sagt, streck deine Hand aus. Und die Hand wurde gesund. Ich finde diesen Mann total krass. Ich möchte dich herausfordern, dass du heute Morgen auch vielleicht etwas tust, wo du wirklich Glauben brauchst. Dieser Mann kommt aus der Ecke, in der Synagoge. Er weiß nicht genau, was passiert. Er weiß nur, dieser Jesus, wenn er was tut, ist das immer absolut spektakulär, außergewöhnlich und krass. Und er lässt sich rufen. Und er kommt. Und ich möchte dir heute Morgen auch Mut machen, zu Jesus zu kommen. Ich möchte dir Mut machen, einen Schritt auf Jesus zuzugehen, wo du sagst, ich brauche das. Gott ruft an mich, Gott will mich da verändern, Gott will in mein Leben hineinsprechen. Im Alten Testament heißt es in Jesaja 61, Vers 1 bis Vers 2, das, was Jesus dann im Neuen Testament quasi als Erfüllung über sich selber sagt, im Lukas 4, 18. Er sagt, der Geist des Herrn ruht auf mir, sagt Jesus. Denn er hat mich gesalbt, um dem Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden. Blinden, dass sie sehend werden. Unterdrückten, dass sie befreit werden und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Das gab es so im Alten Testament nicht. Es gab Heilung, ja, aber nicht das, was Jesus getan hat. Das Blinde sehen werden, das Dämonen ausfahren. Das gab es so nicht im Alten Testament. Und deswegen... Und die Pharisäer und Schriftgelehrten sehen das und erleben das, aber können das nicht verstehen und nicht glauben. Sie wissen, dass es diese Textstelle gibt im Alten Testament, im Jesaja 61. Und Jesus selber sagt es sogar dann, höchstpersönlich, aber sie verstehen es nicht. Der Mann sagt sich, okay, dieser Jesus, er ist ja eigentlich nur der Zimmermann, aber er ist nicht nur der Zimmermann aus Nazareth. Dieser Mann sagt sich vielleicht, er ist der Einzige, der mir wirklich helfen kann. Ich glaube, dass das der Sohn Gottes ist, der Messias, der Retter gekommen ist. Und dieser Mann steht auf und geht in die Mitte. Und der Mann hat keine Angst mehr. Und Jesus sagt, die Zeit der Gnade ist gekommen. Die Zeit der Gnade ist heute. Heute ist ein Moment auch, wo für dich Gnade Gottes da ist, hier im Raum. Durch den Heiligen Geist. Und ich möchte dir heute Morgen zum Schluss sagen, dich fragen, was sagt Jesus zu dir? Was sagt Jesus heute Morgen zu dir? Oder was spürst du vielleicht? Was vernimmst du? Ist ja nicht so, dass Gott hörbar immer zu uns redet, aber du weißt ganz genau, was er von dir möchte. Du weißt ganz genau, wo er sagt, hey, ich möchte dir da jetzt helfen, ich möchte ein Wunder tun, ich möchte, dass du ein Wunder erlebst in deinem Leben. So wie diese junge Mutti hier mit ihren bald 2 Kindern hier in Deutschland. Dieses Wunder erlebt. Und die Frage ist, die nächste Frage, die ich dir stellen möchte, bist du bereit zu tun, was er dir sagt? Bist du bereit, wenn Jesus sagt, komm in die Mitte, stell dich in die Mitte, streck deine Hand aus. Bist du bereit, das zu tun? Bist du bereit, das zu tun, was er dir sagt? Steh auf und folge mir nach. Komm zu mir. Tu endlich das, was ich dir schon lange aufs Herz gelegt habe. Und wo du krank bist, wo du gebunden bist, keine Ahnung, was in deinem Leben ist, dass du bereit bist zu sagen, Jesus, und ich höre deine Stimme und ich will das tun. Bist du bereit loszulassen? Bist du bereit, ihm zu vertrauen? Bist du bereit, ihm mehr zu vertrauen als deiner Angst? Bist du bereit, ihm mehr zu vertrauen als dem Nachbarn, der neben dir sitzt, wo du denkst, was wird er gleich sagen, wenn ich das tue? Was wird meine Mama, mein Papa sagen, mein Arbeitskollege, meine Kinder? Oder willst du weiterhin der Lüge glauben, es funktioniert sowieso nicht? Willst du weiterhin sagen, ach egal, dann nehme ich ihm meine Medikamente, passt schon. Dann mache ich ihm meine Therapie weiter, ist ja auch in Ordnung. Ja, nett. Aber weißt du, ich möchte frei werden von Krücken. Für mich sind Medikamente, die ich ja auch eine Zeit lang nehmen musste, Für mich sind Therapien, für mich ist, egal was es ist eine gute Krücke, aber es ist nicht Heilung. Es ist nicht das, was Gott für dein Leben möchte. Und das Einzige ist, wo er dich freisetzt, indem du im Glauben zu ihm kommst. Und Jesus sagt, heute Morgen, ich nehme dir deine Schuld, ich nehme dir deine Last, ich nehme dir deine Sorgen, ich nehme dir deine Krankheit ab, ich möchte dir deine Kette abnehmen, deine Sucht und deine Ängste. Ein junger Pastor, also bevor er Pastor war, war abhängig vom Rauchen, hat gesagt, Gott, mach mich frei vom Rauchen, hat gebetet, hat gefastet, Gott hat ihn nicht befreit vom Rauchen. Er ist dann später Pastor geworden, er ist dann vorher frei geworden. Und Jesus hat ihn freigemacht. Und er hat gesagt, Gott, wieso hast du mich denn nicht freigemacht? Weißt du, was Gott zu ihm gesagt hat, der Heilige Geist? Er hat gesagt, du wolltest nicht frei werden, deswegen habe ich dir dieses Rauchen nicht genommen. Ja, alle sagen, ja, genau. Das würde ich jetzt genauso sagen. Aber man muss natürlich wissen, dass eine Nikotinordnung eine körperliche Abhängigkeit ist und die krass ist. Aber er sagte, das, was du nicht, wie mir nicht geben willst, nehme ich dir auch nicht weg. Und egal, was es ist, welche Gebundenheit, welche Kette es ist, welche Krankheit es ist, wenn du sie mir geben willst, werde ich sie dir wegnehmen. Und dann wirst du frei werden. Und es geschieht auch nur durch Glauben. Du sagst jetzt heute Morgen, ja, aber wie, Andreas? Und ich stehe da genauso dann, aber wie, Herr? Wie soll ich es machen? Wie soll ich das tun? Und ich sage, okay, Herr, ich mache diesen einen Schritt. Ich habe verstanden, was du willst. Ich mache es im Gehorsam. Okay, lass uns mal die Augen schließen. Ich möchte ein Gebet noch beten am Ende. Jesus, lädt dich heute